Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute ohne Kanzel, dafür mit Notenständer. Bevor wir mit der Predigt starten, will ich mal wieder eine Tradition aufflammen lassen. Ja, ist denn schon Weihnachten? Nein, noch nicht ganz. Aber trotzdem habe ich ein Buch mitgebracht. Ein Buch, das sehr herausfordernd ist von einem Autor, der das Thema dieses Buches mehr lebt als wahrscheinlich irgendjemand anders auf dieser Erde, von Mark Dever, Wachstum durch Jüngerschaft. Und das würde ich gern verschenken. Aber ich verschenke es nur an die Person, die dann sagt, ich lese mir das durch und ich fange damit an. So, wer möchte das haben? Er kommt schon. Angelika, super. Und ich habe noch ein Exemplar bei mir im Büro. Und wenn jemand sagt, ich wollte jetzt nicht aufzeigen, weil sonst nachher mich alle fragen, ob ich das wirklich lebe, kann nachher auf mich zukommen und ich würde das auch verschenken. Also es ist wirklich ein super Buch, das sehr herausfordert und das lebensverändert ist, weil man aktiv da oder weil man wird dazu aufgefordert, aktiv Jüngerschaft zu leben, wozu eigentlich jeder Christ berufen ist. Nach dem Gottesdienst haben wir noch die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit, für dich beten zu lassen, wenn du ein Anliegen mitgebracht hast in den Gottesdienst. Christiane und Andreas werden hier im linken Block sitzen und da könnt ihr auf sie zugehen und für euch beten lassen, vielleicht auch gerade nach der Predigt, wenn euch Dinge wichtig geworden sind oder Gott euch etwas gezeigt hat, nehmt das gern in Anspruch. Wir haben gerade, erstmal will ich Andi danken für die Lieder, ich finde, die passen perfekt zur Predigt. Und gerade das letzte Lied, die letzte Zeile, die wir gesungen haben, ist extrem herausfordernd. Vielleicht ist euch aufgefallen, ich hoffe, ihr habt das bewusst gesungen. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies. Ja, also das ist alles, was ich will. Das ist alles, was ich brauche, dass Jesus mich liebt. Und das ist ein sehr herausfordernder Satz. Es ist ein Satz, der unser Herz trifft, weil es so viele andere Dinge gibt, die so schnell zu unserem Paradies werden können. Es gibt so viele andere Dinge in unserem Leben, die uns so glücklich machen, die uns so erfüllen scheinbar, die uns Sicherheit geben, was auch immer. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt, jeder einzelne von uns wirklich sagen kann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das passt heute auch zum Thema der Predigt. Und wir wollen gemeinsam Johannes 10 aufschlagen. Johannes 10 und werden uns heute die Verse 1 bis 15 anschauen. Gekommen, damit sie Leben haben. Und ich bitte da schon mal im Vornherein zu entschuldigen. Ah doch, die ist ja da, Mensch, das gibt's ja nicht. Ich brauche mich doch nicht zu entschuldigen. Genau, die Präsentation, sie war irgendwie verschollen, ist wieder gefunden worden. Genau, Johannes 10, die Verse 1 bis 15. Das ist der Text, den wir uns heute ansehen wollen. Und ich bitte euch nach Möglichkeit einmal aufzustehen, wenn ich Gottes Wort lese. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Amen. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich möchte heute mit einer ganz einfachen, aber wie ich finde, sehr entscheidenden Frage beginnen. Wer oder was gibt jetzt gerade den Ton an in deinem Leben? Wer oder was gibt den Ton an in deinem Leben? Vielleicht denkst du, ja, ich natürlich. Oder du hast die fromme Antwort drauf, na, Jesus natürlich. Ist ja klar. Aber ich denke, die Antwort auf diese Frage würde sehr unterschiedlich ausfallen, wenn wir das Mikro einmal durch die Reihen geben würden. Wir alle haben eine oder mehrere Sachen, die uns antreiben. Wir haben Dinge, die den Ton in unserem Leben angeben, weil sie uns etwas versprechen. Oder weil wir uns etwas von ihnen versprechen. Und was wir uns von ihnen versprechen, ist Leben. Leben. Was auch immer Leben für dich bedeutet jetzt gerade. Sicherheit, Zufriedenheit, Anerkennung, das Gefühl von Annahme und Geborgenheit. In unserer Adventsreihe beschäftigen wir uns ja mit diesen Texten, wo Jesus sagt, warum er gekommen ist. Und heute steht dieser Vers im Mittelpunkt in Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Negativ ausgedrückt sagt Jesus etwas sehr Herausforderndes hier. Er sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Es gibt außerhalb von mir kein Leben. Deine Suche danach wird so lange nicht enden, bis du mich kennst. Herausfordernd, oder? Und wir wollen uns diese Aussage mal in ihrem Kontext ansehen. Und man kann unseren Text so in drei Teile gliedern. Wir haben von Vers 1 bis Vers 6 eine Art Parabel, eine Bildrede. Jesus gebraucht eine Illustration. Es ist immer spannend, Jesus gebraucht ja öfter Bilder, aber was ganz oft in den Evangelien passiert, die Leute verstehen die Bilder nicht. Jesus gebraucht ein Bild und die Leute, kapiere ich nicht. Ja, ganz oft. Und Jesus muss sie erklären. Jesus muss die Bilder erklären. Und das tut er dann ab Vers 7. Und in diesem Text verrät uns Jesus, dass er der gute Hirte ist, der seine Herde sammelt. Er sagt uns, warum er sie sammelt, um ihnen Leben zu geben. Und er sagt uns am Ende, wie er ihnen Leben gibt, nämlich indem er sein eigenes Leben lässt. Und wenn wir uns den Text für ein paar Momente genauer ansehen, merken wir schnell, dass hier eine Gegenüberstellung stattfindet. Auf der einen Seite haben wir den guten Hirten, und auf der anderen Seite Menschen, die Jesus als Diebe, als Räuber und als Mietlinge bezeichnet. Ja, wenn ihr mal den Text durchgeht, werdet ihr merken, Jesus springt hin und her von den Dieben und Räubern zurück zu sich, wieder zu den Dieben und Räubern und wieder zurück zu sich. Und Johannes, dieses Evangelium geschrieben hat, macht das absichtlich so. Er bildet diesen krassen Gegensatz zwischen Jesus, dem echten Hirten und dem Pseudo-Hirten auf der anderen Seite und möchte uns auffordern oder konfrontiert uns mit der Frage, wem vertraust du dich an? Wem willst du dich anvertrauen? Dem guten Hirten oder den falschen Hirten? Und lassen wir uns mal von Jesus mit hineinnehmen und beschäftigen uns erstmal mit den Dieben, die Zerstörung bringen. Die Polizei in NRW hat vor kurzem vermeldet, dass die Anzahl der sogenannten Polizeibetrüger im letzten Jahr extrem zugenommen hat. In der Kriminalstatistik redet man von falschen Amtsträgern, also von Leuten, die andere Menschen anrufen und sich ausgeben als Polizisten und sie erpressen. Und zwischenzeitlich wurden vierstellige, manchmal sogar sechsstellige Summen erbeutet. Dadurch. Also Menschen nutzen das Vertrauen von anderen Menschen aus, um sie auszubeuten. In unserem Text finden wir etwas sehr Ähnliches. Wir finden falsche Amtsträger. Leute, die sich als etwas ausgeben, was sie nicht sind. Ja, Jesus spricht von Menschen, die er mal als Diebe und Räuber und später als Mietlinge bezeichnet. Er redet von falschen Hirten. Und vielleicht, damit wir das uns ein bisschen besser vorstellen können, ein bisschen was zum historisch-kulturellen Hintergrund. Im alten Vorderen Orient war es häufig üblich, dass sich mehrere Familien zusammentaten und einen Hof bauten, in dem ihre Schafsherden gemeinsam drin lebten. Und dieser Hof war umringt von einer Mauer. Und auf dieser Mauer war meistens noch dorniges Gestrüpp. Und diese Familien stellten gemeinsam einen Türhüter an, der an dem Tor stand und darauf achtete, wenn die Hirten daran kamen, okay, ist das ein Hirte, dem die Schafe gehören oder nicht? Und so war es dann so, dass ein einzelner Hirte einer Familie reinging, seine Schafe rief aus der gesamten großen Herde und seine Schafe kamen mit raus. Ja? Deswegen redet Jesus auch davon, dass der Hirte reinkommt und die eigenen Schafe rausführt. Jesus gebraucht dieses Bild und spricht eben zum einen von Dieben und Räubern. Und er meint damit Menschen, die böse Motive haben. Schaut mal in Vers 1 und 2, was er da sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, also über die Mauer mit dem Dornengestrüpp, der ist ein Dieb und ein Räuber. Hirten dagegen gehen durch das Tor. Warum? Sie haben nichts zu verbergen. Sie haben nur das Beste ihrer Schafe im Blick. Sie sind besorgt um das Wohl ihrer Tiere. Diebe und Räuber versuchen unbemerkt an die Herde ranzukommen, weil sie eben Böses vorhaben. Sie sind Unbefugte und deshalb gehen sie nicht durch das Tor. Und dass sie wirklich nichts Gutes im Sinn haben, macht Jesus spätestens in Vers 10 klar, wo er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das haben sie vor. Verwüsten, zerstören, töten. Und Jesus bringt dann in Vers 12 und 13 noch eine weitere Gruppe ins Spiel, die sich aber nicht so viel von den Dieben und Räubern unterscheidet. Jesus redet von Mietlingen. Ja, das waren angemietete Ersatzhirten sozusagen, die man für Geld anheuern konnte, um die Herde für einige Zeit zu beaufsichtigen. Nun, diese Typen waren aber meistens nicht aus Leidenschaft Hirten, sondern einfach, weil sie das Geld brauchten. Ja? Und achtet mal darauf, wie Jesus sie beschreibt in Vers 12 und 13. Er sagt dort, wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Er hat kein Interesse an ihnen. Er hat Interesse an Geld, das er dadurch bekommt. In dem Fall, dass die Gefahr aufkommt, tut der Mietling was? Er flieht. Er denkt nicht an die Schafe, er denkt erstmal an sich. Jesus beschreibt also auf der einen Seite Menschen, die böse Motive haben, Menschen, deren Ziel Zerstörung ist. Er beschreibt Menschen, die vor allem aus Eigeninteresse handeln. Sie denken nur an sich. Und das, was Jesus hier sagt, hat richtig Zündstoff. Wenn wir uns einmal den Kontext von Johannes 10 ansehen, merken wir, dass Jesus nicht einfach so über Hirten und Schafe spricht. In Johannes 9, also das Kapitel vor unserem Text, kommt es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Jesus und den vermeintlichen Hirten des Volkes Israel. Ja, Jesus hatte einen jungen Mann geheilt, der blind auf die Welt gekommen war. Und die Schriftgelehrten waren vollkommen blind für Gottes großes Wirken in ihrer Mitte. Sie sahen vor allem ihre Position in Gefahr. Und als der junge Mann ihnen nicht die Antwort gab, die sie hören wollten, schmissen sie ihn aus der Synagogengemeinschaft. Er wurde gefährlich. Sie waren nur am Erhalt ihrer Macht interessiert. Und Jesus reagiert auf ihr Handeln mit dieser Rede. Johannes 10 ist wie eine große Kritik an den religiösen Führern dieser Zeit. Und dieser Text hat seinen Hintergrund in alttestamentlichen Texten wie Jeremia 23 und Hesekiel 34, wo Gott wirklich emotional wird und wo er die geistlichen Leiter Israels richtig angeht. Wo er sie kritisiert, ihnen mit Gericht droht. Israel hatte damals schon furchtbare geistliche Leiter, die kein echtes Interesse an dem Wohl des Volkes hatten. Und Gott kritisiert sie dafür und sagt an einer Stelle, ihr weidet euch doch nur selbst. Ihr interessiert euch überhaupt nicht für mein Volk. Ihr kümmert euch nur um euch. Und an einer Stelle sagt Gott, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden und das Verlorene nicht gesucht. Und in Jeremia 23 spricht Gott eine ernste Warnung über diese falschen Hirten aus. Er sagt dort: Wehe den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen. Ja, diese falschen Hirten dachten nur an sich selbst. Sie dachten an ihre eigene Sicherheit. Sie benutzten die Herde zu ihrer Selbstprofilierung, um sich zu bereichern, um ihre Macht auszubauen. Sie interessierten sich nicht für das geistliche Wohl dieser Menschen. Und Jesus vergleicht deshalb hier viele der jüdischen Leiter, geistlichen Leiter seiner Zeit mit Dieben und Fremden, die unerlaubt und mit bösen Motiven über Zäune steigen und Zerstörungen bringen und nicht Heilung. Sie hatten die Menschen nicht zu, sondern von Gott weggeführt. Sie hatten wirklich ihnen etwas gestohlen, geraubt, nämlich den Blick auf Gott. Sie waren in Jesu Augen wie Räuber, die Zerstörung bringen. Sie waren wie Mietlinge, die nur an sich denken. Und bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mich gefragt, okay, was ist die konkrete praktische Anwendung für uns als Gemeinde, als Christen an dieser Stelle? Und wir können und müssen vielleicht auch beim Offensichtlichen anfangen. Geschwister, es laufen auch heute scheinbare geistliche Leiter und Hirten herum, die in Wirklichkeit Diebe und Räuber sind. Menschen, die rein äußerlich vielleicht im Namen Gottes auftreten, aber nicht Gottes Ehre im Blick haben, sondern ihre eigene. Auch heute laufen falsche Hirten herum, die mit ihren eigenen Evangelien furchtbare Zerstörungen in Kirchen und Gemeinden anrichten. Ja, Petrus spricht im 2. Petrusbrief davon, dass zu jeder Zeit Irrlehrer auftreten werden, die versuchen, zerstörerische Ideen in Gottes Volk hineinzubringen. Sie sind zerstörerisch, weil sie das Ziel haben, unsere Herzen langsam von Gott wegzuziehen, weil sie unsere Augen und unsere Hoffnung vom Evangelium lösen, weil sie die Autorität von Gottes Wort in Frage stellen. Ja, wie in Vers 1 sind sie wie Diebe und Räuber, die eben nicht durch die Tür gehen, sondern über die Mauer steigen. Sie benutzen nicht den vorgesehenen rechtmäßigen Weg, sondern sie verkündigen eigene Wege. Und Paulus bezeichnet solche Personen im Philipperbrief als Feinde des Kreuzes. Sie bringen ein anderes Evangelium, ein anderes Christentum, das vielleicht gesellschaftsfähiger ist oder auch einfach besser zu meinen Vorstellungen vom Leben passt. Ja, sie kommen mit Botschaften um die Ecke wie: Bleib so, wie du bist. Folge deinem Herzen. Oder wenn es ein bisschen frommer klingen soll: Gott will vor allem, dass du glücklich bist. Das sind alles Botschaften, die auf den ersten Blick angenehm scheinen, tatsächlich aber unser Herz weg vom Kreuz ziehen, weg von Gott ziehen, weg von seinem Wort ziehen. Das ist die eine Ebene, aber ich denke, es gibt eine andere, die mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger, und die wir vielleicht schnell übersehen können, weil wir meistens dahin tendieren, nach außen zu blicken. Aber wenn wir mal genauer darüber nachdenken, ein Dieb oder ein Räuber kann alles sein, was meine Aufmerksamkeit weg von Jesus zieht, was mich daran hindert, auf die Stimme meines Hirten zu hören, was mich dazu bringt, mich von seiner Führung zu lösen. All das kann ein Dieb sein in meinem Leben. Es kann die Stimme eines Fremden sein, ein alternatives Evangelium, das mich dazu bewegt, meine Hoffnung und Identität nicht mehr in Christus zu verankern, sondern woanders. Und deshalb frag dich einfach ganz, ganz ehrlich vor Gott: Gibt es etwas in meinem Leben, was mich weg von Jesus führt? Gibt es etwas, was meinen Blick auf ihn behindert? Was mich daran hindert, auf seine Stimme zu hören? Es müssen gar keine schlechten Dinge sein. Sie werden aber dann zur Gefahr, wenn sie anfangen, den Ton in meinem Leben anzugeben. Sie werden dann zur Gefahr, wenn ich langsam aber sicher anfange, ihnen die Führung in meinem Leben zu überlassen. Was in den meisten Fällen eher unbewusst passiert. Ja, das sind meine beruflichen Ziele und Ambitionen, die immer mehr meine eigentliche Bestimmung, nämlich mit und für Gott zu leben, ersetzen. Das sind meine Hobbys, die immer mehr in einen zeitlichen Konflikt mit Gottes Reich geraten. Da ist mein Wohlstand, der mir seine eigene Form von Sicherheit verspricht. Da ist eine Beziehung, die in ihrer Wichtigkeit meine Gottesbeziehung immer mehr aussticht. Oder da ist einfach nur ein Gefühl, das so bedeutend für mich geworden ist, dass es Gottes Wahrheit übertönt. Wir sind umgeben von potenziellen Dieben und Räubern, die die Aufmerksamkeit unserer Ohren und Herzen für sich gewinnen wollen, die unseren Fokus auf Jesus und sein Reich zerstören können, die unser Vertrauen in sein Wort angreifen können, die uns dazu verführen können, der Lüge mehr zu glauben als der Wahrheit. Nun, unser Text sagt uns, wenn wir zu Jesus gehören, zu seiner Herde gehören, dann sollen unsere Ohren keinem Fremden gehören, sondern allein unserem guten Hirten. Und dazu will uns der Text neu einladen. Und deshalb bildet Johannes hier diesen krassen Gegensatz zwischen den Dieben, die Zerstörung bringen, und dem guten Hirten, der uns Leben bringt. Und diesen guten Hirten, den wollen wir uns jetzt einmal ansehen und dann die Anwendung noch konkreter und persönlicher werden zu lassen, also die Anwendung von gerade. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Der gute Hirte, der Leben bringt. Im Jahr 2007 verfasste der Atheist Christopher Hitchens, der mittlerweile ja verstorben ist, eine Streitschrift mit dem Titel »Der Herr ist kein Hirte«, wie Religion die Welt vergiftet. Hitchens hatte es in seinem Buch ganz besonders auf das Christentum abgesehen und wollte zeigen, dass sich der christliche Glaube negativ auf das Menschsein auswirkt. Und Hitchens ist nicht der Erste, der das versucht. Wenn wir einmal an den Anfang der Bibel gehen, sehen wir, dass wir geschaffen wurden, jeder Einzelne in diesem Raum, dass wir geschaffen wurden, um unter der Führung eines großen Hirten zu leben. Gott. Gott war der erste große Hirte seiner Menschen, der sie liebevoll versorgte, der sie mit seiner Gegenwart umgab. Er gab ihnen einen Ort, wo sie wachsen und sich zu seiner Ehre entfalten konnten. Er gab ihnen sein Gebot als Schutzzaun vor Feinden. Aber dann passierte es. Gottes Rolle als guter Hirte wurde in Frage gestellt. Sollte Gott gesagt haben: Ja, hört auf mich, denn dann werdet ihr echtes Leben erfahren. Ja, Satans großes Anliegen von Anfang an war, das Hirtenherz Gottes in Frage zu stellen. Gott meint es nicht gut mit dir. Der Herr ist kein Hirte. Es war immer sein großes Anliegen, in den Herzen der Menschen Zweifel zu sehen, an der Liebe, an der Fürsorge, an der Wahrhaftigkeit des großen Hirten. Und was seitdem passiert, ist die dramatische Geschichte jedes Menschen. Der Mensch macht sich selbst, er macht sein eigenes Herz zu seinem Hirten. Der Mensch sucht sich eigene Hirten, von denen er sich Leben verspricht. Bedeutung, die Befriedigung seiner Sehnsüchte, Sinn seiner Existenz. Und die Botschaft der Bibel und auch unseres Textes ist unmissverständlich klar. Jesus allein ist der gute Hirte, der mir Leben schenken kann. Und deshalb ist unser Text auch so voller Hoffnung, denn er spricht davon, dass Gott sich aufgemacht hat, um wieder zu deinem und meinem Hirten zu werden. Der eine gute Hirte ist erschienen, um uns Leben zu bringen, und zwar im Überfluss. Und ich komme nochmal auf Hesekiel 34 zu sprechen, wo Gott die falschen Hirten der damaligen Zeit kritisiert. Aber dann spricht er eine der größten Verheißungen des Alten Testaments aus. In Hesekiel 34, Vers 23 verspricht er, dass ein großer Hirte kommen wird. Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden. Meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und was Jesus hier in Johannes 10 macht, ist deshalb bemerkenswert. Er behauptet, ich bin die Erfüllung dieser Verheißung, Leute. Ich bin der gute Hirte, sagt er in Vers 11 und Vers 14. Und im gesamten Text sehen wir jetzt, was diesen guten Hirten ausmacht. Und es ist total entscheidend, dass du jetzt genau, ja, dass du mitgehst in diesen Text, dass du merkst, was du für einen Hirten hast. Wie groß und genial er ist, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er sich um dich kümmert, sich um dich sorgt. Und es sind fünf Dinge, die Jesus hier über sich sagt, die wir über ihn finden. 5 Dinge, die diesen guten Hirten ausmachen. Das erste ist, Jesus ist ein Hirte, der seine Schafe kennt. Ja, er gebraucht diese vertraute Beziehung zwischen einem Hirten und seinen Schafen als Illustration, um seine Beziehung zu uns zu beschreiben. Es ist eine Beziehung, die von Vertrauen, von Geborgenheit und tiefer Zusammengehörigkeit geprägt ist. In Vers 3 sagt Jesus, und die Schafe hören seine Stimme und er ruft sie mit Namen. Er ruft sie mit Namen. Und das, als ob das noch nicht ausreichen würde, sagt Jesus dann in Vers 14, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und das ist krass. Jesus vergleicht die Beziehung, die er zu dir hat, mit der Beziehung, die er zu seinem Vater hat. So, von dieser Liebe ist sie geprägt. So unauflöslich fest ist sie. Das ist die Beziehung, die er zu dir hat. Jesus ist ein Hirte, der mich kennt und trotzdem liebt. Jesus als Hirten zu haben, bedeutet, im selben Moment vollkommen gekannt zu sein und trotz allem vollkommen geliebt zu sein. Und das ist ein Gedanke, der mir in dieser Woche nochmal wichtig geworden ist. Gekannt und nicht geliebt zu werden, ist beängstigend und schmerzhaft. Vollkommen gekannt und trotzdem geliebt zu sein, ist, was ich bei meinem Hirten erleben darf. Das ist meine Beziehung zu ihm. Er kennt mich durch und durch, er kennt die tiefsten Abgründe meines Herzens und hat sich trotzdem entschieden, mich zu lieben. Er kennt mich, wie er seinen Vater kennt. Unauflöslich, voller Liebe, verbindlich, treu. Jesus als Hirten zu haben, bedeutet, dass ich da jemanden habe, der mich durch und durch kennt, der die tiefsten Abgründe und Täler meines Herzens kennt und sagt, ich bleibe trotzdem. Ich bleibe bei dir. Ich bin treu. Ich bin dein guter Hirte. Das ist das Erste. Es ist ein Hirte, der mich kennt. Aber nicht nur das, sondern er ist auch ein Hirte, der seine Schafe treu führt. Das lesen wir in Versen 3 und 4. Er führt sie heraus. Und wenn er die eigenen Schafe herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Jesus ist ein Hirte, der seine Herde durch seine Stimme, durch sein lebendiges Wort führt. Und das tut er bis heute. Dort, wo sein Wort ernst genommen wird. Jesus ist ein Hirte, der seine Schafe treu führt. Das Dritte ist, Jesus ist ein Hirte, der seine Schafe versorgt. Schaut mal, was er in Vers 9 sagt. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Er wird Weide finden. Ja, Jesus zitiert hier sehr wahrscheinlich 5. Mose 28, wo Gott über den Segen spricht, den er seinem Volk verspricht und wo er zu ihnen sagt, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und Jesus zeigt uns, in mir erfüllt sich das. Wenn du mich hast, wirst du ein- und ausgehen und du wirst Segen erleben. Du wirst Weide finden. In Christus sind wir gesegnet und beschenkt mit unermesslichem Reichtum, mit jedem geistlichen Segen, mit Frieden mit Gott, ewiger Rettung, einer Identität, die uns niemand rauben kann, einer Sicherheit, die niemals aufhört. In ihm sind wir beschenkt mit allem, was unser Herz wirklich braucht, wonach es sich wirklich sehnt. Er ist ein Hirte, der seine Schafe versorgt, der sie nicht hungern lässt. Und dann ist er ein Hirte, der seine Schafe schützt. Er sagt in Vers 9, ich bin die Tür der Schafe. Ja, früher war es oft so, dass die Hirten kamen rein in diesen Hof, nahmen ihre eigenen Schafe mit und gingen raus, für mehrere Tage oft weg. Und über Nacht mussten sie irgendwo übernachten. Und manchmal war es so, dass sie die Schafe dann in eine Höhle brachten und sich selbst an den Eingang der Höhle stellten. Sie waren die Tür. Und wer zu den Schafen wollte, musste an ihnen vorbei. Jesus als Hirten zu haben, bedeutet, dass ich sicher bin, dass ich beschützt bin. Nun, beschützt nicht vor Armut, nicht vor Krankheit, nicht vor einer schwierigen Ehe. Aber ich bin sicher und beschützt vor der allergrößten Gefahr, nämlich für immer verloren zu gehen. Ich bin beschützt vor der Macht der Finsternis, die mich nicht reißen kann aus seiner Hand. Ich bin beschützt vor der Gefahr, mein Leben zu verschwenden. Ich bin geborgen in seinen Händen, aus denen mich niemand holen kann. Vollkommene Sicherheit, die auch dann besteht, wenn um mich herum tiefste Finsternis ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir gehen durchs finstere Tal, aber er ist bei uns. Und lass mich dir eine Sache sagen, die vielleicht überraschend klingt für dich, aber sie ist so wichtig. So sicher, wie du jetzt in den Händen Jesu bist, du wirst nie sicherer sein. Du wirst im Himmel nicht sicherer sein in seinen Händen, als du jetzt schon bist. Nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Ergreif das. Ergreif das, wenn du jetzt vielleicht gerade an deinem eigenen Glauben zweifelst, wenn du durch Ängste gehst und sagst, ich weiß nicht, ob ich durchhalten kann bis zum Ende. Du bist sicher in seinen Händen. Festhält er dich. Die Sicherheit meines Herzens liegt nicht in meiner Kraft, nicht in meinem Willen, nicht in meinem Glauben, sondern in Christus allein. In Christus allein. In dem Hirten, der mich festhält. In dem Hirten, der mich durchträgt. Du wirst niemals sicherer sein in Gottes Händen als jetzt in diesem Moment. Du bist absolut sicher, wenn du sein Kind bist. Und das Letzte, was wir hier sehen, ist, dass Jesus ein Hirte ist, dessen Herz für die Schafe schlägt. Er sagt in Vers 15, und ich lasse mein Leben für die Schafe, im Gegensatz zu dem Mietling, der wegläuft, sobald Gefahr droht. In Jesus treffen wir auf einen Hirten, der die zu ihm gehören, durch und durch kennt. In Jesus haben wir einen Hirten, der seine Schafe mit seiner Stimme ruft und treu führt. Und er führt sie auf frische Weiden, weil er ein Hirte ist, der seine Schafe versorgt. Er weiß, was seine Schafe brauchen. Und zuletzt treffen wir auf einen Hirten, dessen Herz wirklich für seine Schafe schlägt. Das macht diesen Hirten aus. Das macht deinen Hirten aus. Unter seiner Führung finden Schafe Orientierung, Versorgung und Schutz. Bei ihm finden sie Annahme und Hingabe. Und deshalb stellt Jesus das komplette Gegenteil der Diebe, Räuber und Mietlinge dar, die wir uns zuerst angesehen haben. Die Diebe bringen Verwirrung, Zerstörung und Tod. Dieser gute Hirte bringt Orientierung, Sicherheit und Leben. Und einige von euch haben wahrscheinlich schon gemerkt, dass Jesus nichts anderes darstellt als die perfekte, vollkommene Erfüllung von Psalm 23. Er ist dieser gute Hirte. Er ist dieser vollkommene Hirte. Und gerade die Verse 10 und 11 zeigen uns, wie unvergleichlich dieser Hirte ist, wie unbeschreiblich er dich und mich liebt, was er bereit war zu geben. Denn hier macht Jesus zwei Dinge deutlich. Er sagt uns, warum er gekommen ist, nämlich um uns Leben zu bringen. Und in Vers 11 sagt er uns, wie er uns Leben bringt, indem er sein eigenes Leben stellvertretend für uns hingibt. Das ist die Hingabe unseres guten Hirten. Jesus bringt Leben, weil er selbst das Leben ist. Getrennt von ihm, getrennt von Gott, gibt es kein Leben. Gibt es kein Leben. Und die Bibel spricht davon, dass wir einmal alle wie Schafe waren. Ohne Hoffnung liefen wir hin und her. Aber was tat Gott? Was tat Gott? Er ließ seinen Sohn auf die Erde kommen und am Kreuz von Golgatha wurde der Hirte zum Lamm. Am Kreuz von Golgatha wurde der Hirte zum Lamm. Und er nahm meine und deine Sünde, unser Versagen auf sich. Und ich kann es mir richtig vorstellen, weil Psalm 23 regelmäßig in der Synagoge gelesen wurde, dass Jesus ein paar Mal wusste, ich bin dieser Hirte. Aber wisst ihr, was er auch wusste, dass vor Psalm 23, Psalm 22 steht? Und dass er eines Tages sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jesus musste am Kreuz den ultimativen Mangel erleben. Für dich und mich. Für dich und mich. Was für einen Erlöser haben wir. Dort am Kreuz wurde der Hirte zum Lamm. Sein stellvertretender Tod am Kreuz und seine Auferstehung für uns ist die Quelle unseres Lebens. Dort am Kreuz finden wir Sicherheit und Geborgenheit. Dort am Kreuz finden wir eine Liebe, die niemals aufhört. Dort am Kreuz finden wir eine Freude, die durch nichts ersetzt werden kann. Er hat uns Leben gebracht durch seinen Tod und seine Auferstehung, weil er die Sünde auf sich nahm, die uns zerstört, die uns den Tod bringt. Und deshalb ruft uns Johannes durch diesen Text zu, vertraue dich diesem guten Hirten an. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich weiß nicht, wie oft, ich jedenfalls komme immer wieder in dieses Denken rein, aber ich weiß nicht, wie oft du diese Gedanken gemacht hast, dass Christsein irgendwie immer nur Verzicht bedeutet, Verlust bedeutet. Dass Gott so ein Gott ist, der uns Dinge vorenthält. Christsein bedeutet nicht Verlust. Es bedeutet Dinge, die keinen bleibenden Wert haben, zurückzulassen und dafür Leben im Überfluss zu bekommen. Und zwar jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und damit kommen wir wieder zur Anwendung. Dieser Text fordert uns heraus. Jesus spricht hier viel über sich als guten Hirten, über die falschen Hirten, aber er spricht in diesem Text vor allen Dingen zu seinen Jüngern, zu seinen Schafen. Und er beschreibt sie als Menschen, die nicht auf Fremde hören. Und in Vers 8 sagt er, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und vorher schon in Vers 4 sagt er, dass die Schafe ihm hinterhergehen, ihm folgen, seine Stimme hören und seine Stimme kennen. Kennst du seine Stimme? Das ist total die einfache Frage, aber ich stelle sie einfach. Kennst du seine Stimme? Folgst du seiner Stimme? Lässt du dich täglich auf die Stimme deines Hirten ein? Das ist unglaublich entscheidend. Wenn ich mein Herz, und das ist vielleicht herausfordernd, aber ich hoffe, ihr geht mit mir mit. Wenn ich mein Herz selten oder gar nicht durch sein Wort erfrischen lasse, wird es sich bald schon an den stinkenden Sümpfen herumtreiben, die die Welt mir als Lebensquellen verkaufen will. Deshalb, kennst du seine Stimme? Kennst du seine Stimme? Oder ist sie dir irgendwie fremd geworden mit der Zeit? Weil es andere Stimmen gibt in deinem Leben, die mittlerweile den Ton angeben. Ja, und damit komme ich zum Anfang der Predigt, wo ich diese Frage gestellt habe. Ich will an dieser Stelle aber sie anders formulieren. Denn das, was in meinem und deinem Leben den Ton angibt, ist das, was mich antreibt. Ist, wovon ich mich leiten lasse. Ist das, wovon ich mir Leben verspreche. Und deshalb frage ich dich und uns alle hier, welcher Sache trauen wir zu, uns Leben zu geben? Welchem Hirten vertraust du dein Herz an? Und ich will uns heute Morgen wirklich dazu ermutigen, dass wir einmal ganz bewusst vor Gott nach den vermeintlichen Hirten unseres Herzens uns umschauen. Ein Hirte ist eine Sache, über die ich sage, wenn ich das habe, dann hat mein Leben Sinn und Erfüllung. Dann weiß ich, dass ich wertvoll bin. Dann fühle ich mich bedeutend, sicher und glücklich. Und allzu oft machen wir andere Dinge zu unseren Hirten. Wir verlieren aus dem Blick, dass wir in Jesus einen Hirten haben, der alles zusammenfasst, was wir wirklich brauchen. Irgendwie fangen wir auch als Christen manchmal an, dieser Lüge zu glauben, dass dieser gute Hirte nicht genug ist und dass er uns etwas vorenthält. Wir vergessen, dass er der eine, der einzige, allgenugsame Hirte ist. C.S. Lewis hat in einem seiner berühmtesten Zitate etwas Entscheidendes über uns Menschen zum Ausdruck gebracht. In seinem Buch das Buch heißt Das Gewicht der Herrlichkeit, da sagt er, wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Lewis hat recht. Wir machen unglaublich schnell materielle, irdische und vergängliche Dinge zu unseren Lebensquellen. Wir lassen Dinge zu Hirten unseres Herzens werden, die niemals die Größe, die Schönheit und die Herrlichkeit des einen wahren Hirten erreichen. Und wir müssen verstehen, die Hirten, die wir uns anstelle von Jesus aussuchen, versprechen uns vielleicht für einen Moment Erfüllung, berauben uns aber um die bleibende Erfüllung, die Christus uns schenken will. Sie schenken uns vielleicht für ein paar Momente Sicherheit, aber nehmen uns den Blick auf die Sicherheit, die wir bei Jesus haben können. Sie ermöglichen uns kurze Erfahrungen von Glück, die uns aber taub machen für den Schrei unseres Herzens nach einem Glück, das für immer bleibt. Und eines lernen wir durch diesen Text: Alles, was ich statt Jesus zum Hirten meines Herzens mache, wird sich irgendwann als Dieb entpuppen, der mich letztendlich beraubt, leer zurücklässt und mich früher oder später sogar zerstört. Das ist das, was Jesus hier sagt. Deswegen stellt er das gegenüber. Die Diebe auf der einen Seite, die Zerstörung bringen, und der gute Hirte, der Leben bringt. Wer oder was ist der Hirte deines Herzens? Wer ist der Hirte deines Herzens? Vielleicht sind es deine Träume und Vorstellungen vom Leben. Vielleicht sind es irgendwelche Lebensentwürfe deiner Freunde oder der Gesellschaft, die so viel attraktiver scheinen als das, was Gott zu bieten hat. Von welcher Sache versprichst du dir Leben? Wo suchst du Geborgenheit und Annahme? Wo versuchst du Sicherheit, Anerkennung und Freude zu finden? Welchem Hirten traust du das zu? Und wisst ihr, es gibt heutzutage viele anerkannte Hirten und es gibt eine ganze Reihe an versteckte Hirten, über die wir nicht reden. Es gibt anerkannte Hirten wie unser Geld, dass wir verdienen und wodurch wir uns äußere Sicherheit und Anerkennung in unserem Umfeld versprechen. Einer der größten Hirten unserer Zeit ist der Konsum. Es ist furchtbar, was für eine Anziehungskraft dieser Hirte hat, durch den wir uns irgendwie angenommen, annehmbarer machen wollen in unserer Gesellschaft, wo es immer nur darum geht, zu haben, zu haben, zu haben. Und dieser Hirte nimmt und nimmt und nimmt. Es kann dein Sport sein. Es kann sogar dein Aussehen sein. Aber es gibt auch versteckte Hirten. Es gibt auch versteckte Hirten, über die wir nicht reden wollen. Vielleicht, weil sie uns schon so kaputt gemacht haben, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Gott uns noch heilen kann. Da ist der Hirte, der in unserer Gesellschaft so eine riesige Zerstörung anrichtet. Es ist der Hirte der Pornografie, wo Männer und Frauen hineingeraten und sich für ein paar Momente Erfüllung und Bedeutung und Annahme versprechen. Es ist wie ein zerstörerisches Monster, das durch unser Land fegt. Vielleicht ist es auch der Alkohol, der dir vor langer Zeit das Versprechen von Glück gegeben hat und treu anzuhalten scheint. Und du läufst immer wieder zu diesen Hirten, weil du dir davon etwas versprichst. Weil du dir Leben versprichst für ein paar Momente. Und lass mich das nochmal wiederholen. Alles, was du statt Jesus zum Hirten deines Herzens machst, wird sich irgendwann als Dieb entpuppen, der dich letztendlich beraubt, leer zurücklässt oder früher oder später sogar zerstört. Denn diese Hirten werden unsere Herzen niemals die Sicherheit, die Bedeutung, die Annahme und die Freude schenken können, für die sie geschaffen wurden. Und sie werden uns von uns immer mehr verlangen, immer mehr nehmen, unseren Einsatz, unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Liebe. Falsche Hirten nehmen, nehmen und nehmen. Und Jesus ist ganz anders. Jesus, der gute Hirte, kommt auf die Erde und gibt sich selbst. Und er beschenkt dich, wenn du sein Schaf bist, wenn du zu ihm gehörst, mit mehr, als du verdienst, mit mehr, als du je erwarten konntest. Mit einer Sicherheit, die du dir nicht erkaufen kannst, nicht erarbeiten kannst. Mit einer Liebe, die du dir nicht erarbeiten brauchst. Mit Annahme, die du nicht erwirtschaften musst. Er schenkt sie dir aus seiner freien Liebe heraus und lädt dich ein, dich von ihm führen zu lassen. Und ich will dich deshalb ermutigen, heute Morgen, vertraue dich diesem guten Hirten an, seiner Liebe, seiner Führung, seiner Leitung und lass ihn die falschen Hirten deines Herzens als das entlarven, was sie sind, Diebe und Räuber. Lass dich von ihm befreien, von deinen falschen Hirten. Bleib damit nicht zurück, sondern komm zu deinem Hirten und lass dich von ihm annehmen. Und meine Hoffnung ist, dass jeder von uns, der hier in diesem Raum sitzt, heute wieder von ganzem Herzen bewusst bekennen kann, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen.